würde heute mit euch gerne in der Predigt über die Grundlage des christlichen Lebens nachdenken wollen. Und wenn wir über das christliche Leben sprechen, dann ist es nicht so, dass wir den Bereich des Evangeliums beiseite schieben, sondern wir haben einmal das Evangelium erkannt, einmal das Kreuz entdeckt zum Punkt unserer Bekehrung und in unserem Leben und in unserer Nachfolge mit Jesus wachsen wir jetzt in der Erkenntnis von ihm und dem Evangelium. Und heute soll es wirklich um die Grundlage des christlichen Lebens gehen. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich euch eine Frage stellen, die mir in der Vorbereitung begegnet ist. Da hat ein junger Christ einen bekannten Theologen einmal gefragt: Was ist das Eigentliche des christlichen Lebens? Und wir könnten auch fragen, was ist die Grundlage des christlichen Lebens oder das alles Entscheidende in einem Leben, im Leben eines Christen? Bevor ich die Antwort dieses Theologen sage, was würdet ihr sagen? Wenn ein junger Christ zu euch kommt und euch fragt, sag mir mal aus deiner Erfahrung, aus deiner Bibelkenntnis, was ist denn das alles Entscheidende, wenn ich Jesus nachfolgen möchte? Und auch ich habe mal die Antwort von ihm beiseite gelassen und habe mir mal zuerst selber Gedanken gemacht, was würde ich denn jetzt darauf antworten? Und mir sind Sätze eingefallen wie: Das Allerwichtigste ist, aus Gnade allein zu leben. Und ich denke, das ist richtig, dieser Satz, aber nicht alles. Weil bei dem Satz zum Beispiel die Heiligkeit Gottes fehlt. Wenn wir die Heiligkeit Gottes anschauen, auch in der Schrift, dann nährt es in meinem Leben meine Gnadenbedürftigkeit. Und so fehlen so ein paar Begriffe in meiner Antwort. Und dieser Theologe antwortete mit einem lateinischen Begriff. Seine Antwort lautete folgendermaßen: Das alles Entscheidende im Leben eines Christen ist Coram Deo. Und Coram Deo in unseren Kreisen, also wo ich herkomme, in Schwäbisch Gmünd, da verbindet man Coram Deo mit einem Seelsorgekurs, der in neuerer Zeit ins Leben gerufen wurde. Aber Coram Deo ist eigentlich ein Lebensprinzip von Christen schon seit langer Zeit. Und übersetzt bedeutet dieser Begriff Coram Deo vor Gottes Angesicht. Das ist die wörtliche Übersetzung, vor Gottes Angesicht oder in der Gegenwart Gottes. Und wenn dieser Mann also sagt, das alles Entscheidende in der Nachfolge von Jesus Christus ist Coram Deo, dann sagt er nichts anderes als: Lebe beständig in der Gegenwart Gottes, unter seiner Herrschaft und Autorität und zu seiner Herrlichkeit. Coram Deo bedeutet also nicht nur, so wie ich geantwortet hätte, aus Gnaden zu leben, sondern in der ganzen Gegenwart Gottes zu leben, was auch seine Heiligkeit mit einschließt, in dem Bewusstsein, beständig zu jeder Zeit, an jedem Ort, in seiner Gegenwart zu leben, vor seinem Angesicht zu leben. Und das Ziel der heutigen Predigt ist also, den Begriff Coram Deo näher kennenzulernen, aber wir wollen das anhand eines Beispiels, nämlich im Umgang mit Glaubensgeschwistern. Wenn wir über diesen großen Begriff, über so einen grundlegenden Begriff Coram Deo reden wollen, dann könnte man das in jedem Lebensbereich anschauen. Viele von euch ist wahrscheinlich Ligonier Ministries ein Begriff, auch der Gründer davon, R.C. Sproul. Und ich finde es interessant, ich weiß jetzt nicht, ob nach jedem Artikel, aber nahezu jedem Artikel, den ich zumindest gelesen habe, kommt am Ende immer der Abschnitt, also der Artikel ist ganz normal gegliedert, und am Ende von jedem Abschnitt kommt die Überschrift Coram Deo. Also nach jedem Bibeltext wird angeschaut, wie kann ich das, was ich jetzt aus der Bibel gelernt habe, was der Herr mir offenbart hat, wie kann ich das vor dem Angesicht Gottes jetzt leben. Und unser Text und das Beispiel, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, finden wir in Römer Kapitel 14. Wie gesagt, hier geht es um den Umgang mit Glaubensgeschwistern. Und wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel 14 lesen, sondern diese grundlegenden Verse aus Kapitel 14, Vers 7 bis Vers 9. Also Vers 7, 8 und 9 wollen wir als Grundlagetext für die heutige Predigt nehmen. Da heißt es in Gottes Wort: Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht sowohl über Tote als auch über Lebende. Es ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheiten auf unsere Herzen schreiben. Und ich würde gerne zu Beginn der Predigt noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass dein Wort hier in unseren Herzen jetzt arbeitet, dass du uns unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort in rechter Weise verstehen und auch vor deinem Angesicht her in rechter Weise leben können. Und deswegen bitte ich dich, öffne unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Lesen dieses Textes. Auf dem ersten Blick hört es sich so an, als ob Paulus sich immer und immer wiederholt. Und das tut er tatsächlich, aber nicht immer auf identische Art und Weise. In Vers 7 drückt er etwas negativ aus. Er drückt es negativ aus, wie Christen nicht leben sollen. Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Das ist die erste Runde, die er dreht. Die zweite Runde, die er dreht, ist dann der erste Teil von Vers 8. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Das ist die zweite Runde, da drückt er es positiv aus, wie jetzt der Christ zu leben hat. In der ersten Runde, wie er nicht leben soll oder wie er nicht lebt. Und in der zweiten Runde positiv, wie er dann lebt. Und in der dritten Runde leitet er fast schon wie eine Art Zusammenfassung oder Schlussfolgerung oder Begründung ein. Und sei es nun in Vers 8, der zweite Teil, und Vers 9, und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind, und das ist hier neu in dieser dritten Wiederholung, wir sind des Herrn. Und in diesen drei Wiederholungen habe ich auch meine Predigt gegliedert. Im ersten Teil wollen wir uns anschauen, was es denn bedeutet, für sich selbst zu leben. Was meint Paulus, wenn er sagt, wenn er zu einem Christen sagt, wir leben nicht für uns selbst, ja, was meint er denn eigentlich, für sich selbst zu leben? Im zweiten Punkt wollen wir uns dann anschauen, was es bedeutet, dann für den Herrn zu leben. Und im dritten Punkt dann die Begründung hier, denn wir gehören dem Herrn oder wir sind des Herrn. Das wollen wir uns dann als drittes anschauen. Also zuerst einmal Vers 7, für sich selbst leben oder wie Paulus es negativ ausdrückt, an uns gerichtet, nicht für uns selbst leben. Paulus stellt in Vers 7 und 8 zwei Lebensweisen gegenüber. Auf der einen Seite für sich selbst zu leben, und auf der anderen Seite die Lebensweise, dem Herrn zu leben. Und würde man eine Umfrage, ich schätze mal in Schwäbisch Gmünd oder in Tübingen würden die Antworten gleich lauten, würde man eine Umfrage hier machen mit der Frage, würden Sie lieber für sich selbst leben oder für jemand anderen? So würde die Antwort, glaube ich, lauten, selbstverständlich will ich für mich selbst leben. Und deshalb die berechtigte Frage, was ist eigentlich die gute Nachricht in dem Gedanken, für jemand anderen zu leben? Denn im Eigentum von jemand anderem zu leben, klingt erst einmal rückschrittlich, als ob wir wieder im Mittelalter angekommen sind, wo wir als normales Bauernvölkchen einem König dienen und Ernte einbringen und sie aber nicht für uns selbst behalten, sondern den Großteil abgeben müssen. Also es klingt ein wenig rückschrittlich, für jemand anderes zu dienen. Und so wollen wir uns jetzt anschauen, was es bedeutet, jetzt für sich selbst zu leben. Im ganzen Kapitel im ganzen 14. Kapitel vom Römerbrief entfaltet eigentlich Paulus, was es bedeutet, dem Herrn zu leben. Und der erste Teil von Kapitel 15, Vers 1 bis 7, endet dann mit diesem Hauptgedanken, dem Herrn zu leben. Und ich würde gerne jetzt einen Rückschluss ziehen aus Kapitel 15, Vers 1. Da sagt er nämlich, wie eine Art Zusammenfassung, was es bedeutet, dem Herrn zu leben. Und ich würde gerne das Gegenteil ableiten. Es schreibt hier in Kapitel 15, Vers 1, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Wir werden uns noch damit auseinandersetzen, wer die Starken und wer die Schwachen sind. Aber jetzt kommt der Satz, der mir wichtig ist. Und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Also dem Herrn zu leben heißt nicht uns selbst zu gefallen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn wir für uns selbst leben, leben wir so, dass wir uns selbst gefallen. Was Paulus dann eben bei uns in Kapitel 14, Vers 7 sagt, so leben wir nicht, dass wir nach dem Maßstab leben, uns selbst zu gefallen. Aber das Spannende ist ja in unserer Zeit, dass genau das Lebensmotto von vielen heutzutage ist, sich selbst zu gefallen, sich selbst treu zu bleiben. Und ich würde gerne mal ein paar Sätze vorlesen und ich würde euch gerne mal einfach fragen, ob ihr diese Sätze schon mal gehört habt oder euch von Personen herangetragen wurde. Es sind Sätze wie, die hört man im Fernsehen, sieht man auf Plakaten, sei du selbst, sei fit, sei ein Teil unseres Fitnessstudios. Oder sei endlich du selbst, sei frei, sei Teil unserer Bank und nimm einen Privatkredit auf. Also die banalsten Sachen werden damit beworben, dass du dir selbst treu sein musst, dass du frei sein musst, dass du selbst sein musst. Folge deinem Herzen, endlich selbst bestimmen, sei dir selbst treu. Wir finden also unser wahres Leben, indem wir uns von äußeren Einflüssen wie Herkunft, Familie, Tradition uns abgrenzen und dadurch endlich selbstbestimmt leben und selbst bestimmen, wer wir sind. Uns werden durch solche Sätze ein befreites Leben wird uns dadurch versprochen. Bei den banalsten Dingen, wie Fitnessstudio oder bei der Bank. Äußere Autoritäten sind also abzulehnen. Und man denkt, dass wenn man nicht auf sich selbst schaut, unter die Kontrolle und Unterdrückung anderer gerät. Die größte Angst besteht darin, sich selbst nicht treu zu sein. Das wäre ein Bruch mit seinem eigenen moralischen Maßstab, bin ich mir selbst treu oder nicht? Und genau aus diesem Grund werden Ehen beendet. Weil der Ehepartner mich verändern wollte, weil ich nicht selbst sein konnte in der Ehe. Jobs werden nach kurzer Zeit gekündigt, weil der Beruf nicht zu mir selbst gepasst hat. Oder Kinder werden im Bauch der Mutter getötet, weil das kommende Kind meine Lebenspläne durcheinander bringen würde und ich einfach keine Mutter bin. Ich bin nicht selbst, wenn ich Mutter bin. Ich denke, dass diese Sätze und diese Problematiken, die ich gerade genannt habe, genau unseren Zeitgeist trifft, der erst seit kurzem in unserer Gesellschaft herumspukt und zum Maßstab unseres Handelns wurde. Aber ich würde sagen, dass es nicht nur in unserer Gesellschaft so ist, sondern auch, dass dieser Zeitgeist in Gemeinden und Kirchen angekommen ist, wo mein Innerstes zur Richtlinie meines Lebens wurde. Indem wir sagen, dass alles, was spontan aus mir hervorkommt, was ich in meinem Inneren fühle, das ist Gott wohlgefällig. Ich diene also nicht oder bin nicht gastfreundlich, weil es objektiv richtig ist, sondern erst, wenn ich mich subjektiv danach fühle, erst dann ist es richtig. Und ich möchte zu dieser weltlichen Denkweise, die in den Gemeinden vielleicht zum Teil eingekehrt ist, kurz zur Seite stellen. Ich werde noch darauf zurückkommen. Aber zuvor möchte ich die Alternative vorstellen, die alternative Lebensweise vorstellen, dem Herrn zu dienen. Also anstatt für sich selbst zu leben, gibt es noch diese zweite Möglichkeit, dem Herrn zu leben. Oder wie es andere Übersetzungen oder vor allem Übertragungen in Vers 8 übersetzt haben. Denn sei es auch, dass wir leben, in der Elberfelder, die ich jetzt gerade lese, heißt es, wir leben dem Herrn. Und andere übersetzen, wir leben für den Herrn, was auch völlig legitim ist. Genau das ist der Sinn davon, dem Herrn zu leben. Und warum Paulus dieses grundlegende Lebensprinzip für das christliche Leben, also dieses Coram Deo, was wir hier lesen, dem Herrn zu leben, warum er das hier aufgeschrieben hat, wollen wir uns jetzt einmal mit dem Zusammenhang beschäftigen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass Kapitel 14 von einer wirklichen, realen, praktischen Situation in Rom spricht. Und obwohl Paulus eigentlich nie in Rom war und damit auch nicht der Älteste ist, schreibt er hier als Hirte, als Ältester, als Seelsorger der Gemeinde in Rom und gibt ihnen Rat, wie sie in ihrer Situation leben sollen, wie sie die Situation beurteilen sollen. Und die große Frage ist, was war das für eine Situation, die uns hier im Kapitel 14 begegnet? Und dazu möchte ich uns einladen, einmal die Gemeinde in Rom ganz kurz kennenzulernen. Wir wissen, oder das, was wir wissen von der Gemeinde in Rom, das meiste wissen wir aus der Apostelgeschichte. Und da möchte ich euch mal bitten, das mit mir aufzuschlagen. Und wir beginnen mal in Kapitel 2. Wir wissen aus Kapitel 2, dass einige gottesfürchtige Römer oder römische Proselyten die Pfingstpredigt von Petrus gehört haben. Das können wir nachlesen in Kapitel 2, Vers 8. Das ist noch vor der Pfingstpredigt. Da spricht die Menge. Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und dann kommt eine Liste von Vertretern, also von den Ländern. Und dann heißt es in Vers 10, und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber und so weiter. Es waren also römische Bürger, die entweder wirklich Juden waren oder Römer, die sich zum jüdischen Glauben bekannt haben. Sind sie zu diesem jüdischen Fest hin gepilgert nach Jerusalem. Und sie haben die Predigt von Petrus gehört und haben wahrscheinlich, wie viele andere auch, können das in ein paar Versen später nachlesen, Buße getan und Jesus als ihren Herrn bekannt. Und irgendwann mal sind sie dann wieder nach Hause gepilgert in ihre Heimat, nach Rom, und sind dort angekommen und haben diese neuen Judenchristen haben dann die erste Gemeinde oder Gemeinden gegründet in Rom. Was wissen wir noch über die Gemeinde in Rom? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 18, Vers 2. Und jetzt wird es interessant für unsere Situation in Kapitel 14, also im Römerbrief. Also Apostelgeschichte Kapitel 18, das sind wichtige Informationen hier. Es wird jetzt ein bisschen ja, geschichtlich, aber ich hoffe, ihr flieht nicht wie die Kinder, also sowohl nicht körperlich als auch geistig. Also Apostelgeschichte Kapitel 18, Vers 2, da lesen wir einen etwas verwirrenden Hinweis. Und er, also Paulus, fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Es ist deswegen ein etwas verwirrender Hinweis, weil Aquila und Priscilla keine Juden waren, also sondern sie waren Juden-Christen. Sie werden hier so, hier kommt es rüber, als ob sie nichts mit dem Christentum zu tun haben, dass sie nur Juden wären, aber sie waren Juden-Christen. Denn sie begleiteten Paulus später auch nach Syrien und auch in Vers 3 heißt es dann, hier in Kapitel 18, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Also Paulus blieb bei ihnen. Und dadurch können wir auch wissen, dass, ja, dass Paulus sie als Christen angenommen hat. Aber auch in den späteren Versen wissen wir, dass Apollos zum Beispiel zu Aquila und Priscilla gegangen sind und dass dieses Ehepaar Apollos den Weg Gottes, so wie es da heißt, weiter aufgeschlossen haben. Also sie werden uns als Christen vorgestellt. Hier heißt es aber, dass Juden fliehen mussten. Also sie waren Judenchristen. Und wir können uns das ganz praktisch in Rom vorstellen, wenn so ein Befehl von dem Kaiser Claudius kommt, alle Juden müssen jetzt Rom verlassen, aus welchem Grund auch immer, dann konnten die wahrscheinlich nicht theologische Diskurse über den Zusammenhang zwischen Juden und Christen dem römischen Soldaten erklären, sondern der hat gesagt, Juden, die sagten vielleicht, ja, aber alles klar und tschüss. Also der römische Soldat war da wahrscheinlich nicht an ihrer Theologie interessiert. Und so mussten nicht nur Juden, sondern auch Judenchristen aus Rom fliehen. Aus der Geschichte wissen wir, dass Claudius diesen Befehl so etwa 45 bis 50 nach Christus gegeben hat. Und 54 nach Christus, also sagen wir mal etwa 5 Jahre später, starb Claudius, dieser Kaiser, und mit ihm starb dann auch sein Befehl. Also dass Juden und Judenchristen Rom verlassen. Und wir können uns vorstellen, ab 54 und die folgenden Jahre danach begann die Rückkehr der Juden oder Judenchristen nach Rom. Und das können wir davon ableiten oder auch sehen, wenn wir jetzt in den Römerbrief kurz gehen. Nicht kurz, wir bleiben jetzt wieder eine ganze Weile im Römerbrief. Also Römer Kapitel 16, und dort lesen wir dann in Vers 3, dass Paulus hier einen Gruß ausrichtet. Also er schreibt diesen Brief womöglich aus Korinth und schreibt an die Gemeinde in Rom, grüßt Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Hier sehen wir, dass Aquila und Priscilla schon wieder nach Hause, nach Rom gegangen sind. Also er hat sie kennengelernt, Apostelgeschichte Kapitel 18, er blieb bei ihnen, weil sie gleichen Handwerks waren. Sie sind wieder nach Rom zurückgekehrt und jetzt richtet er einen Gruß an sie aus. Wichtig für uns ist nun, für die Situation in Rom es deutlich zu machen, die Gemeinde in Rom bestand von Anfang an aus jüdischen Christen durch das Pfingstereignis und aufgrund ihrer missionarischen Arbeit sind auch Römer, also Heiden, zum Glauben gekommen, die dann natürlich nicht mehr Proselyten wurden, sondern einfach heidnische Christen waren. Und Paulus spricht sie im Römerbrief, diese heidnischen Christen, immer wieder als Nationen an. Also wir wissen, diese zwei Gruppen gab es in Rom. Um 50 nach Christus, als dieser Befehl von Claudius kam, wissen wir dann, dass ein Teil dieser der Gemeinde gehen musste. Und so bestand die Gemeinde in Rom nur noch aus Heidenchristen, aus heidnischen Christen. Und 54 nach Christus kommen dann wieder diese geflohenen Judenchristen langsam wieder zurück. Und genau das ist unsere Situation in Kapitel 14, Vers 1. Lange Rede. Und jetzt hoffentlich merkt ihr, warum wir so einen Bogen gespannt haben und jetzt wieder zurückkommen. Denn in Kapitel 14, Vers 1 heißt es nun, den Schwachen im Glauben, wir werden gleich herausfinden, was das Schwache, was er mit schwach meint, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Also hier ruft Paulus jetzt auf, ruft Paulus diese heidnischen Christen auf und sagt, jetzt kommen langsam die eure anderen Geschwister wieder zurück, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, einen jüdischen Hintergrund haben. Nehmt ihn aber auf, nehmt die Schwachen im Glauben auf. Also es gab eine Entfremdung und nach 5 Jahren wieder diese Zusammenkunft und natürlich gibt es dann Spannungen in der Gemeinde. Und Paulus nennt den Konflikt nicht so beim Namen. Lasst uns mal die ersten 3 Verse lesen. Er sagt hier nicht, nehmt die Judenchristen auf und ihr die Heidenchristen, sondern er spricht von schwach und stark. Die ersten 3 Verse. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Also, Paulus spricht hier von den Schwachen, die auf die jüdischen Speisegebote achteten, die im alten Bund vorgeschrieben waren, aber für den neuen Bund eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Also es geht hier nicht um Vegetarier, sondern es geht hier um die Reinheitsgebote, die im Alten Testament vorgeschrieben sind. Das ist diese Gruppe der Schwachen, die von diesem dieser kulturellen Gewohnheit nicht loslassen können. Und in Vers 3, ich möchte ein paar Bemerkungen zu den ersten 3 Versen geben. In Vers 3 geht Paulus aber sehr barmherzig, sehr verständnisvoll mit den Schwachen um. Er richtet sich nämlich zu den Starken, die er später so nennt. Hier in unserem Text kommt es noch nicht vor. Er sagt, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Also der Starke soll den Schwachen nicht verachten, weil er noch auf die alten Speisegebote achtet. Und warum ist Paulus an dieser Stelle so barmherzig mit den Geschwistern, wo er an anderer Stelle sehr konsequent und sehr strikt ist, wo er Gemeindemitglieder ausschließt? Und Vers 1 gibt uns die Antwort, es geht hier um zweifelhafte Fragen. Oder man könnte auch anders übersetzen, um Fragen des Gewissens. Fragen, die man hin und her werfen kann, hin und her überlegen kann. Es geht also nicht um Ehebruch. Es geht nicht um Mord. Es geht auch nicht um ein falsches Evangelium. Denn die jüdischen Christen, die hier diese Speisegebote zu sich genommen haben, haben nicht gesagt, weil wir diese Speisegebote zu uns nehmen, sind wir gerettet. Ich denke, auch Paulus wäre hier strenger mit ihnen, wenn er sowas hören würde, als wie er sich hier gibt. Ich werde vielleicht später noch dazu kommen, warum diese jüdischen Christen das nicht gesagt haben. Also Paulus warnt hier vor einem hochmütigen Verachten der Geschwister, die weniger Erkenntnis haben als sie selbst. Aber er warnt auch vor einem vorschnellen Richten. Also er richtet sich auch an die Schwachen und sagt, urteilt nicht voreilig, die anders leben. Und im Grunde genommen sagt er dann in Vers 4, und ich finde diese Frage so gut und hilfreich, er geht dann weiter in Vers 4 und sagt, wer bist du? Und ich finde es gut, dass wir uns diese Frage ab und zu stellen sollten. Wer bin ich eigentlich? Und Paulus beantwortet diese Frage. Er sagt, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Diese Frage, wer bist du, erinnert uns daran, wer wir eigentlich untereinander sind. Ich bin nicht der Herr über euch. Und im Umgang mit miteinander tut es uns gut, uns zu fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich Person X oder Y, dass ich mich über ihn erhebe, dass ich ihn verachte oder dass ich ihn richte. Es tut gut, unser Verhalten anhand dieser Frage, wer bin ich eigentlich, zu reflektieren. Und nun kommen wir zu nicht nur zu den Speisegeboten, sondern auch zu jüdischen Festtagen. Auch dort haben sie diese Gruppe der Schwachen an diesen Feierlichkeiten, den jüdischen Feierlichkeiten noch festgehalten. Vers 5 und 6. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn, und wer isst, isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Und hier habe ich diesen Hinweis davon, dass diese jüdischen Christen nicht sagen, wer nicht isst, ist nicht gerettet. Weil er hier sagt, Paulus sagt hier, und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Also sie machen hier ihre Rettung von diesen Speisengeboten nicht abhängig, wo Paulus mit Sicherheit strenger wäre in seinem Urteil. Also Paulus ruft hier, Vers 5 und 7, ruft die Gemeinde auf, in Gewissensfragen völlig überzeugt zu sein. Aber diese Überzeugung muss nicht zwingend ausgelebt werden. Und jetzt kommen wir langsam wieder zu dieser Problematik aus dieser weltlichen Denken, das in die Gemeinde Einzug hält. Mein innerstes Gewissen ist nicht mein höchster Maßstab, wie ich lebe. Der höchste und christliche Maßstab ist das Wort Gottes. Und deshalb sagt er und kommt er jetzt hier zu diesen grundlegenden Versen, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Wir gehören einem anderen. Denn der Punkt ist, ja, wir haben den Heiligen Geist als Christen. Und ja, der Heilige Geist kann zu uns reden, durch unser Gewissen, er redet zu uns. Aber meine fleischliche Lust ist immer noch da und auch sie redet nicht selten zu mir. Und so ist es ein gutes Anliegen, wenn man sagt, ich möchte nur von Herzen dienen oder nur von Herzen gastfreundlich sein. Das ist unser Ziel. Aber wenn wir nicht so fühlen, heißt das nicht, dass wir davon befreit wären, sondern es heißt, dass ich in diesem Punkt noch Buße tun muss, dass Gott mir in diesem Punkt noch mein Denken und mein Fühlen verändern muss. Und das ist genau der Unterschied zur Welt. Selbst wenn es gut ist, auf mein Innerstes zu hören, höre ich noch viel mehr auf das Wort Gottes. Und andersherum genauso. Selbst wenn ich jetzt etwas erkannt habe und mich gut fühle, ein gutes Gewissen dabei habe vor Gott, heißt das noch lange nicht, dass ich es immer ausleben muss. Lest mit mir Kapitel 14, Vers 15. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Er sagt hier und erinnert hier eigentlich an eine viel größere Erkenntnis, die wir in Kapitel 13 gelesen haben. Kapitel 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also sowohl bei einem schlechten inneren Gefühl als auch bei einem guten inneren Gefühl habe ich immer noch eine größere und äußere Autorität für den Christen, auf die ich hören sollte, nämlich das Wort Gottes. Und damit kommen wir zu diesem allgemeinen Prinzip Coram Deo. Vor Gottes Angesicht leben bedeutet nicht, widerwillig mich ihm unterzuordnen, dass ich immer das tue, was er will, aber was ich eigentlich überhaupt nicht will. Es bedeutet, mit Freude und Dankbarkeit seinen Willen zu tun. Weil ich erkannt habe, dass es kein größeres Ziel gibt, als ihm zur Ehre zu leben und meine ganze Freude in ihm zu haben. Deswegen muss ich nicht danach leben, mir zu gefallen. Wir haben es gelesen, Kapitel 15, da sagt es Paulus, nee, wir sollen nicht leben, um uns zu gefallen, sondern ich kann mich getrost ihm hingeben als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und lasst mich ganz kurz diese provozierende Bemerkung machen. Ohne dem ewigen Herrn wäre es wirklich die dümmste Lebensweise, mein ganzes Leben für jemand anderes zu opfern, für jemand anderes zu leben. Denken wir an die Umfrage zurück. Es ist in unserer Natur, natürlich möchte ich nicht für jemand anderem leben. Natürlich möchte ich arbeiten und keine Steuern zahlen. Ich möchte alles, was ich arbeite, was ich verdiene, möchte ich für mich haben. Aber weil ich Coram Deo lebe, weil ich weiß, dass es einen ewigen Herrn gibt, der mich erlöst hat, vor dem ich lebe, kann ich mein Gefallen beiseite legen und darauf schauen, was dem anderen zum Guten, Kapitel 15, Vers 2, was dem anderen zum Guten und zur Erbauung dient. Ich kann mich in diesem Sinne völlig und ganz und gar dem anderen und dem Nächsten hingeben, weil ich weiß, ich lebe nicht für mich selbst, ich lebe Coram Deo vor Gottes Angesicht. Und das betrifft nicht nur mein religiöses Leben, also nicht nur mein Umgang in der Gemeinde. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel und nur eine Predigt. Es gibt eigentlich in dem Leben eines Christen, nicht eigentlich, es gibt keinen religiösen Bereich, dem Gott, dass dieser Bereich Gott gehören würde. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, ist religiös in meinem Leben. Alles an mir, wenn man so will, zu jeder Zeit und an jedem Ort gehöre ich ihm allein mit Leib und Seele. Das ist das, wie Paulus diesen zweiten Teil des Römerbriefes beginnt. In den ersten 11 Kapiteln, wenn man es jetzt ganz grob einteilen möchte, in den ersten 11 Kapiteln geht es um das Stichwort Rechtfertigung. Wie werde ich gerecht vor einem heiligen Gott? Allein aus Gnade, allein durch das Sühneopfer Jesu Christi. Und dann ab Kapitel 12 spricht er die Gerechtfertigten an. Er spricht jetzt den Punkt Heiligung an. Und genauso beginnt er in Kapitel 12, Vers 1 und 2. Lass es uns ganz kurz lesen, weil es hat mal einer gesagt, die ersten zwei Verse in Kapitel 12 sind sozusagen die Überschrift über das Tor der Heiligung. Also hier treten wir ein und diese Verse, diese Wörter, die wir hier lesen, die ziehen sich in den nächsten Kapiteln und auch in unserem Predigttext durch. Hier heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst mich nur zwei Bemerkungen zu diesen zwei Versen machen, weil sie wichtig sind für unseren Text. Was unterliegt der Veränderung? Wo haben wir jetzt gerade gelesen, was soll hier verwandelt werden? Was soll geändert werden? Mein Denken, mein Sinnen, mein Gewissen, mein Innerstes. Denn mein Innerstes ist nicht mein höchster Maßstab, sondern gerade dieser muss erneuert werden. Und zwar nicht von mir, sondern von Gott, durch den Heiligen Geist, auf Grundlage des Evangeliums. Nehmen wir kurz zu diesem Punkt unseren Predigttext, beziehungsweise den Kontext davor, Vers 3. Schaut mal, welchen Grund er angibt, um uns gottgemäß zu verhalten. Er sagt ja am Anfang in Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt auf. Und in Vers 3 gibt er uns die Begründung, denn Gott hat ihn aufgenommen. Er erinnert uns in unserem Verhalten, in unserem Leben, und deswegen die Bemerkung am Anfang der Predigt, er erinnert uns an das Evangelium. Also in unserem Leben ist das Evangelium als Christen grundlegend. Kapitel 15, Vers 7 macht er das nochmal und hier fasst er den ganzen Punkt zusammen. Deshalb nehmt einander auf, nochmal hier schließt sich, wenn man so will, die Klammer von Vers 1, Kapitel 14, Vers 1, Kapitel 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wir müssen verwandelt werden, weil es nicht unserer Natur entspricht, evangeliumsgemäß zu handeln. Und deswegen sagt er hier, nehmt einander auf, denn auch ihr wurdet in eurer Schwachheit aufgenommen von Jesus Christus. Ihr musstet nicht erst beweisen, dass ihr Rituale einhalten könnt oder sonst irgendetwas. Ihr wurdet aus Gnade aufgenommen von ihm. Und die zweite Bemerkung, die ich machen wollte, in Kapitel 12, was muss sich verändern? Unser Innerstes. Was verändert sich nicht? Was ist unveränderlich? Er schreibt hier, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene sind nicht meine Gefühle, sondern der Wille Gottes. Ich würde diesen Punkt abschließen mit einem Zitat von dem Theologen, den ich am Anfang erwähnt habe, von R.C. Sproul, einem bekannten Theologen, der wirklich jetzt bereits beim Herrn ist und ihn wirklich von das Angesicht Gottes sehen darf. Und er schreibt hier wie eine Art Zusammenfassung den Gedanken von Coram Deo gut auf. Coram Deo ist ein Leben, das vor Gott offen liegt. Es ist ein Leben, in dem alles, was getan wird, für den Herrn geschieht. Dabei ist es egal, was ich tue, egal ob ich Stahlarbeiter, Rechtsanwalt oder Evangelist bin. Der Christ, der sein oder ihr Leben in Bereiche des Religiösen und Nicht-Religiösen aufspaltet, hat nicht verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass entweder das ganze Leben in Bezug zu Gott steht oder nichts davon. David war als Hirte genauso religiös wie bei seiner späteren Berufung zum König. Und das war das Allgemeine zu Coram Deo, was er sagt. Und jetzt endet er diesen Abschnitt mit einem wichtigen Hinweis, was für unser Beispiel heute wichtig ist. Coram Deo ist ein Leben, das von Demut vor Gott und nicht von Trotz und Rechthaberei bestimmt ist. Es ist ein Leben, das von einem Gewissen bestimmt wird, welches selbst gefangen bleibt in Gottes Wort. Darf ich das nochmal vorlesen? Coram Deo ist ein Leben, das von Demut vor Gott und nicht von Trotz und Rechthaberei bestimmt wird. Es ist ein Leben, das von einem Gewissen bestimmt wird, welches selbst gefangen bleibt in Gottes Wort. Stehe ich also vor meinem Bruder oder meiner Schwester, mit der ich uneins bin, sollten wir immer daran denken, dass der Herr dabei steht und dass mein Gewissen gefangen bleibt im Wort Gottes. Und dadurch bekommt jedes Gespräch, jeder Umgang mit meinen Geschwistern wirkliche Bedeutung. Ich kann dabei streng sein, wenn es um klare moralische Themen wie Unzucht geht, weil ich in der Autorität des Wortes Gottes argumentiere. Ich kann aber auch barmherzig und gnädig sein, wenn es um Gewissensfragen geht. Und wir wollen jetzt zu dem letzten Punkt kommen, denn wir gehören dem Herrn. Am Anfang haben wir gesehen, was bedeutet es, für sich selbst zu leben. Gerade haben wir gesehen, dem Herrn zu leben. Und jetzt die Begründung. denn wir gehören dem Herrn. Und in diesem Punkt würde ich uns nur drei Motivationen geben, die uns dabei helfen sollen, aus diesem Blickwinkel Coram Deo zu leben. Und ich habe sie eingeteilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil ich meine, dass auch Paulus diese Zeiten benutzt, um uns zu ermutigen, für den Herrn zu leben. Also der erste Punkt, die erste Motivation, eine Motivation aus der Vergangenheit. Schaut mit mir nochmal ganz kurz in Kapitel 12, Vers 1, wie er dieses Tor der Heiligung eröffnet. Er sagt nämlich: Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Also er sagt, all das, was ich von Kapitel 1 bis Kapitel 11 gesagt habe, das waren die Erbarmungen Gottes. Und im Angesicht dieser Erbarmungen, im Angesicht dessen, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat, jetzt ermahne ich euch, jetzt ermutige ich euch, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und genau dasselbe macht er auch in unserem Text in Kapitel 14, Vers 9. Er sagt ja, keiner lebt für sich selbst, wir leben dem Herrn, sei es, dass wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und jetzt gibt er die Begründung an in Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht sowohl über Tote als auch über Lebende. Also, er sagt hier, Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, damit du jetzt für ihn leben und für ihn sterben kannst. Also, der Blick ist ganz arg wichtig, also im Blick für den Alltag, im Umgang mit den Geschwistern, den Blick in die Vergangenheit, auf das Evangelium niemals verlieren. Sich daran zu erinnern, woher ich komme. Dann die Motivation aus der Gegenwart. Und da ist genauso dieser Vers 9 ganz arg wichtig. Warum ist Christus gestorben und wieder lebendig gemacht worden? Er schreibt in Vers 9, denn hierzu, ja wozu? Dass Christus hat uns nicht nur von unserer Sünde befreit und unserer Schuld vor Gott vergeben, sondern das Evangelium geht einen Schritt weiter. Er sagt, er ist gestorben und auferstanden, damit wir von nun an bis in alle Ewigkeit ihm gehören. Ein Besitzwechsel hat stattgefunden. Wir, in dem Moment, wo wir die Wiedergeburt erlebt haben, wo wir zum Glauben an ihn gekommen sind, sind wir von der einen Herrschaft in die andere Herrschaft gewechselt. Also davor, auch wenn wir gedacht haben, wir haben für uns selbst gelebt, ist es eigentlich gar nicht korrekt, sondern das ist dieses Verdorben oder dieses verdrehte Evangelium, das der Teufel zu uns sagt, lebe für dich selbst und du wirst ein glückliches Leben haben. Und genau das ist die Lüge. Das ist dieses falsche Evangelium, das er uns sagt. Denn er verspricht uns zwar da ein glückliches Leben, aber der Nachteil ist, wenn wir für uns selbst leben, sterben wir auch für uns selbst. Und da ist keiner, der für uns einsteht. Mit unserem Glauben sind wir befreit worden aus der Herrschaftsgewalt des Teufels und wurden in eine Herrschaft gebracht unter den allgegenwärtigen und souveränen Gott. Also, wenn wir Coram Deo vor Gottes Angesicht leben wollen, der Blick in die Vergangenheit auf das Evangelium und meine Rechtfertigung und mit dem Blick in die Gegenwart, dass ich jetzt ganz und gar meinem treuen Heiland gehöre, in jedem Moment meines Lebens und immer vor ihm lebe. Und drittens noch der Blick in die Zukunft. Und genau diese Motivation gibt uns Paulus uns auch, bevor er in Kapitel 14 kommt. Schreibt er in Kapitel 13, Vers 11 und 12, würde ich gerne vorlesen. Vielleicht ab Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und jetzt kommt er zu dieser Motivation aus der Zukunft. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Merkt ihr hier diese Motivation aus der Zukunft heraus? Er richtet seinen Blick in die Zukunft und sagt, weil der Tag nahe gekommen ist, wo wir Jesus wiedersehen werden, unseren Herrn, der alles wieder in Ordnung bringt, deswegen seid motiviert, fühlt euch ermutigt, die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichts anzuziehen. Und genau das macht er auch nach unserem Predigttext, Kapitel 14, Vers 10 und 11. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Der Blick in die Zukunft. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wichtig hierbei ist, damit wir nicht in Panik verfallen, wenn wir das lesen, dass wir vor den Richterstuhl Gottes kommen werden und so weiter, erinnern wir uns, wie stehen wir vor dem Richterstuhl Gottes in der Zukunft als in Jesus Christus Gerechtfertigte. Wir kämpfen bei diesem Richterstuhl nicht mehr um unsere Rechtfertigung, sondern wir reden mit unserem liebevollen Vater in Jesus Christus, wie wir mit dem Evangelium in unserer Hand und in unserem Herzen gelebt haben. Haben wir es, wie es in einem Gleichnis von Jesus heißt, haben wir es verzehnfacht, haben wir es verdreifacht oder haben wir es vergraben, aus lauter Angst vor Jesus zu stehen, weil wir ihn nur als strengen Richter kennengelernt haben? Wenn das unser Blick auf Jesus ist, dann haben wir Rechtfertigung und Heiligung vertauscht. Weil dann bewerte ich immer noch meine Werke als heißentscheidend und nicht die Werke Jesu. Meine Taten kommen erst nach meiner Rechtfertigung vor Gott und deshalb darf ich mit einem freudigen und herzerfülltem Coram Deo Leben ihn erwarten. Also lasst uns mit Freude vor seinem Angesicht leben, bekleidet mit dem Evangelium unter seiner Herrschaft und mit einer freudigen Erwartung auf sein Kommen. Amen.